letzten Samstag, wer erinnert sich noch an das Thema, was ich gebracht habe? Ja, ich möchte euch nicht quälen. Ich habe das gleiche Problem. Dadurch, dass ihr vor Augen habt, ich lese es euch vor. Hm? Gott ist gerecht, Gott ist gnädig. Darüber habe ich gestern vor einer Woche gepredigt. Und heute predige ich über Gott ist gerecht, Gott ist gnädig, Schrägstrich, ist das ein Freibrief zur Maßlosigkeit. Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, dass wir nicht rein sind, weil wir so toll sind, sondern weil die Qualität des Opfers, das für uns gebracht wurde, entscheidet, ob wir rein sind oder nicht. Und ich habe auch darüber gepredigt, dass die Frömmigkeit, die Herkunft, die Heiligkeit, die wir an den Tag legen könnten, um andere Menschen zu beeindrucken, dass das Ganze gar keine Rolle spielt. Und das Beispiel hatte ich ja gegeben von den Israelis, als sie Ägypten verließen und dass die Häuser verschont wurden, an deren Türen das Blut des Lammes war. Und es ging gar nicht darum, wie gut die Leute im Hause waren, sondern ob an der Tür das Opferblut präsent war oder nicht. Und die Übertragung auf uns, Christus, ist das ewige Opfer für die Sünden derer, die an ihn glauben. Das heißt, wenn jemand hier im Raum ist, der sagt, ja, von Jesus habe ich gehört, aber von seinem Opfer nicht, dann hat er noch ein Problem. Du sagst einfach so, denn ohne diese Übertragung unserer Sünden auf das Opfer Jesus gibt es keine Vergebung der Sünden. Das spielt auch keine Rolle, wie oft man in die Kirche geht und ob man christliche Eltern hat oder. Wer Jesus Christus nicht als seinen persönlichen Erlöser kennengelernt und angenommen hat, er hat ein Problem, ein großes Problem, nämlich er ist verloren auf ewig. Ich werde bis auf ein paar Ausnahmen genau die gleichen Bibelverse verwenden wie letzte Woche. Ihr wisst ja, wie das ist in der Pädagogik, ne? Man wiederholt die Dinge so lange, bis man sie intus hat. Ich finde das cool. Wir haben ein paar Lehrer unter uns, die würden das bestätigen. Also habe ich mir gedacht, bevor ich euch frage, aus welchem Buch ich das letzte Mal irgendwelche Bibelverse zitiert habe, bringe sie nochmal. Erster Vers. Hebräer 9, Kapitel 9, Vers 15. Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er uns die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt. Der hat für uns bezahlt, so dass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Ich finde das cool, dass unser Erbe nicht vergänglich, sondern unvergänglich ist. Und ein Synonym dafür wäre zeitlos, denn alles, was unvergänglich ist, muss man nicht mehr in der Zeit messen. Genau, ewig sein. Wir haben das so erkannt, ich bin immer noch bei der Wiederholung von letzter Woche, dass Gott heilig ist, dass er in seiner Gegenwart Menschen überhaupt keine Chance haben zu bestehen. Wir haben auch erkannt, Gott ist gnädig, weil er unsere Sünden, unsere Übertretungen wegen Jesus Christus nicht übersieht, sondern als ausgeglichen und bezahlt betrachtet. Also es ist kein nachsichtiger Gott, der sagt, ach ja, der lasst euch ja so nett, dem gebe ich das einfach so, weil er mir gefällt. Nein, es muss für die Strafe einer bezahlen und in Christus habe ich Gnade erlebt. Ich musste nicht selber leiden, Christus ist für mich gestorben. Der Mensch ist also nicht derjenige, der dafür sorgt, dass er heilig wird oder nicht, egal wie fromm er sich gibt, sondern Jesus. Nun, soweit zur Erinnerung. Wenn also all unsere Sünden vergeben worden sind. Nämlich die vergangenen, das akzeptieren wir noch. Die gegenwärtigen, das begreifen wir noch. Aber auch die zukünftigen Sünden, die wir noch nicht begangen haben. Ist das dann nicht das Risiko vorhanden, dass der Christ sich denkt, ha, Halligalli, jetzt kann ich die Sau rauslassen, es ist alles eh sowieso vergeben. Die Diskussion ist so alt wie das Evangelium. Paulus wurde vorgeworfen, den Christen einen Freibrief zu geben, wenn er von Gnade sprach. Und bevor ich euch mit irgendwelchen theologischen Vorstellungen quäle, habe ich mir gedacht, wir brechen das runter auf menschliches Niveau. Ja? Seid ihr noch da? Gut. Sonst wird es ein Monolog. Ist ja schon ein Monolog, aber ich habe das Bedürfnis, ein bisschen Feedback zu bekommen. So, ihr könnt ja tobeln, mit Tomaten nach vorne werfen, aber bitte nur frische Tomaten. Die nehme ich, sammle ich dann hinterher für den Salat. Beziehungspflege hat mit Zuwendung zu tun, richtig? Menschen werden von Menschen angezogen, wenn sie von diesen etwas Positives erwarten. Menschen, die Güte ausstrahlen, ziehen andere Menschen an. Und wir selber, also ich bin so einer, ich fühle mich wohl in der Gegenwart von angenehmen Menschen. Ich wünschte, ich wäre ein bisschen angenehmer. Ich habe einen Spruch gelernt, der da heißt, einen Kaktus kann man schwer umarmen. Ich weiß nicht mehr, wo ich diesen Spruch her habe, aber ich finde, der passt. Einen Kaktus kann man schwer umarmen. Das ist nicht biblisch, aber damit ihr versteht, worauf ich hinaus will. Erkennt ein Mensch, also, wenn ich mich gerne mit angenehmen Menschen umgebe, weil sie nun mal Positives ausstrahlen, einen ermutigen, wenn wir down sind und ein Ohr haben für einen, dann denke ich mir doch, wenn ein Mensch die Absichten seines himmlischen Vaters erkennt, für sich, wenn er merkt, der will mir nur Gutes, der müsste eigentlich automatisch dazu neigen, sich diesem Vater doch freiwillig zu nähern, oder? Wenn wir uns sowieso Menschen nähern, die uns angenehm sind, ist dann das Problem der Nähe zu Gott doch eher die Unkenntnis von Gottes Absichten uns gegenüber. Denn wenn man das erkennt und weiß und begreift, wie viel mehr Gott eigentlich uns Gutes tun möchte, müsste das doch uns zu ihm ziehen. Also ist das Problem doch, wer ist Gott? Kenne ich ihn? Beziehung hat mit Zuwendung zu tun. Beziehung hat auch mit Geben zu tun. Wenn ich mit einem großzügigen Freund unterwegs bin, der jede Kleinigkeit mir aus den Augen ließ, ne? So wünschen sich Frauen ihre Männer. Meine ist heute nicht da, die liegt krank im Bett, also darf ich so tun, als wäre ein super Ehemann. Wenn Frauen erwarten, die haben eine besondere Sprache, die Ehemänner unter uns werden mich verstehen. Frauen haben eine besondere Sprache. Das habe ich lange nicht verstanden, bis zu meinem ersten Eheseminar. Und dann habe ich kapiert, ach so, wenn sie sagt, in 10 Minuten ist die Waschmaschine fertig, heißt das nicht, dass du auf die Uhr guckst und erkennst, oh, meine Frau hat schon das Timing, die weiß genau, nein, darum geht's gar nicht. Ein Mann würde sagen, ich bitte dich in 10 Minuten, dich um die Waschmaschine zu kümmern, denn da ist sie fertig, kannst du bitte die Wäsche aufhängen. Eine präzise Aussage. Die Ehefrau sagt, die Waschmaschine ist gleich fertig. Und es gibt ja so viel. Ah, ich merke schon, der Raum lebt, das finde ich cool. Wir sind ja beisammen, das ist cool. Also wir umgeben uns gerne mit Menschen, die großzügig sind. Stimmt? Wenn Kinder zu ihren Eltern kommen, mit irgendwelchen schönen Malereien oder zu den Großeltern, ist es immer, weil sie denen eine Freude machen wollen. Und das machen sie nur bei denen, die sie mögen. Habt ihr gemerkt bei Kindern? Die schenken nur Menschen, die sie mögen, was. Und denen ist es egal, ob du daneben bist und sie dich bei Namen kennen, wenn sie dich mögen, kriegst du von denen nichts. Da müssen die Eltern noch vielleicht mal ein bisschen, ja, dem musst du was geben. Also, Kinder, die sich geliebt und wertgeschätzt wissen, kommen immer aus freien Stücken und schenken was. Das ist gut. Wenn ein Christ erkennen würde, welche Absichten sein himmlischer Vater ihm gegenüber eigentlich hat, welche Gedanken er hegt und pflegt, der würde sagen, dem möchte ich gefallen. Also es geht gar nicht darum, also dieser Gedanke, ja, wenn mir all meine Sünden vergeben sind, dann darf ich mich austoben. Das ist so ein schräger, ich denke, pervertierter Gedanke, der damit zu tun hat, dass man gar nicht verstanden hat, worum es geht. Gott hat nie gesagt, geh nicht und sündige nicht. Er sagt, mach, was du willst. Mich interessieren nur Menschen, die mich aus freien Stücken zurücklieben wollen. Das Problem ist, wir kommen aus der Welt. Und ganz ehrlich, unter uns, es ist die Erkenntnis, dass die Welt uns nicht zufriedengestellt hat, hat doch ein bisschen motiviert, dass wir heute Christen sind, oder? Niemand zwingt uns, hier freiwillig Samstag zu kommen. Gott steht ja nicht an der Tür oder ein Engel mit einem Schwert und sagt, Theo, wenn du heute in Durchzeit nicht dahin gehst, dann kriegst du einen Kopfkürzer oder so. Gott interessiert sich nicht für Menschen, die sich gezwungen fühlen, in irgendeiner Form mal etwas zu zeigen, was nicht freiwillig ist. Das ist keine Beziehung, das ist Zwang. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Kinder, die man zwingt, Dinge zu tun, werden es zwar tun, aber sobald sie in die Pubertät kommen und mindestens körperlich so stark sind, wie diejenigen, die sie dazu zwingen, dann kriegt man die Ernte dessen, was man die ganzen Jahre davor gesät hat. Also Überzeugung ist viel besser als Zwang. Ihr seid noch da, ne? Beziehungspflege hat also viel mit Geben zu tun. Wenn ein Christ erkennt, dass Gott ihn liebt, dann neigt er eher dazu, sich diesem Gott zu nähern und ihm zu gefallen. Und nicht jetzt mache ich, was ich will, sondern er gibt zurück. Er versucht ihm auch eine Freude zu machen, freiwillig. Das Erlösungswerk am Kreuz ist ein befreiendes Werk. Als ich es geschrieben habe, habe ich befreien groß geschrieben. Und dann bin ich um diesen Satz herumgekreist und ich gedacht, wie kann ich das eigentlich so richtig darstellen? Schwierig. Wenn man einem Menschen sagt, du darfst dich nicht, du darfst das nicht. Und Gebot für Gebot 613 Mal erklärt, was das verboten ist, kapiert vielleicht sein Gehirn, dass er das nicht machen darf. Aber ich sag euch, wenn keiner dabei ist, um ihn zu beobachten, und wenn er sich in dem Moment unbeobachtet fühlt, dann wird er von diesen 613 Geboten mindestens eins übertreten. Warum? Weil in ihm keine Veränderung stattgefunden hat. Erziehung kann man einem aufzwingen. Aber Veränderung, nee, das macht nur Gottes Geist. Und das Erlösungswerk am Kreuz ist ein befreiendes Werk. Das heißt, wenn wir zulassen, dass Gottes Geist in uns wirkt, dann verändert sich in uns etwas so sehr, dass es nach außen sichtbar wird. Das ist Transformation. Wisst ihr das, und das ist ein Thema, darüber spricht man nicht so sehr, wenn man so ein Männerseminar macht, bei Frauen weiß ich nicht, sind über 70%, also 75%, drei Viertel der Männer, die im Raum sitzen, in irgendeiner Form mit Pornografie belastet. Bei Frauen kenne ich die Statistik nicht. Und es wird nichts nützen, zu erzählen, dass es nicht gut ist. Das löst das Problem der Leute nicht. Genauso wenig macht es einen Raucher frei, ihm zu sagen, dass die Zigarette ihn schadet. Das macht ihn auch nicht frei. Die Packungen sind ja schon der Grund, warum man nicht rauchen sollte. Das haben sie doch da drauf. Das Gebot, du sollst nicht rauchen, hat noch niemanden das befreit vom Rauchen. Das, was einen befreit, das ist eine externe Kraft, die in einem wirkt, so dass die Last beseitigt wird. Insofern ist das Erlösungswerk ein befreiendes Werk, in dem Gottes Geist in uns Veränderung materialisiert. Nächster Vers. Das Blut Christi, das ist Vers 14. Ich lese es rückwärts, habt ihr gemerkt. Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, so dass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Es ist nicht möglich zu rennen mit einer Last auf dem Rücken. Dienst für Gott setzt Befreiung voraus. Man kann versuchen, Gott zu gefallen, aber belastete Menschen sind keine guten Zeugen. Es fehlt einfach die Freude. Man sieht ihnen an, dass sie sich zu irgendwas zwingen, aber es ist, ja, Disziplin kann sein, die machen was, was sie denken, dass sie machen muss, aber es ist nicht da. Ihr seid ja nicht so. Dann predige ich mir selber. Gott interessiert sich für mich und für dich. Er interessiert sich nicht für unser Tun. Wir denken manchmal, ein guter Christ sollte dies oder jenes tun. Nein, ein guter Christ stellt sich in Gottes Gegenwart, lässt sich von Gott erbauen, aufbauen, befreien, entlasten und kann dann fröhlich erzählen, ha, mein Gott ist fantastisch, weil Gott interessiert sich für uns, nicht für unser Tun. Er befähigt uns, durch seinen Geist zu Taten, die er selber vorher vorbereitet hat. Ist doch cool, oder? Gott sagt, hier, tu das. Aber bevor du das tust, gebe ich dir die Möglichkeit, die Fähigkeit, das zu tun. Und wenn du das tust mit seiner Kraft, dann segnet er dich auch noch dafür, dass du das getan hast, wofür er dich vorbestimmt hat. Was ist denn hier der Lohn? Ne? Es gibt keinen Lohn. In dem Moment, wo Gott das vorbereitet hat, dann ist es maßgeschneidert für dich oder für mich. Deswegen heißt es Vorbereitung. Das heißt, es wird nicht jeder predigen, es wird nicht jeder musizieren, es wird nicht jeder Arzt sein, denn im Körper gibt es verschiedene Glieder. Und deswegen bereitet Gott etwas Bestimmtes für jeden von uns. Dann lassen wir mal zusammen lesen, das steht da im Epheser, Kapitel 2, das sind 3 Verse. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Oder sind wir gerettet. Und zwar aufgrund unseres Handelns. Aufgrund unserer fantastischen, aufopferungsvollen Art. Ne? Gottes Gnade. Durch Gottes Gnade sind wir gerettet. Und zwar aufgrund unseres Glaubens. Ihr verdankt, oder wir verdanken unsere Rettung also nicht uns selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Ein Geschenk kauft man nicht. Ein Geschenk erarbeitet man sich nicht. Sonst ist es kein Geschenk mehr, dann ist es ein Lohn. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann oder angeben kann oder sich rechtfertigen kann. Denn was wir sind, das Ergebnis, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen. Vergangenheit. Durch Jesus Christus hat Gott dich und mich zu einem bestimmten Zweck geschaffen. Das zu tun, was gut und richtig ist. Im Ernst. Ist jemand hier im Raum, der etwas dagegen hätte, was zu tun, was gut und richtig ist? Glaube ich nicht. Oder? Oder haben wir einen Kaktus hier unter uns? Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, also zu diesem Zweck, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Vorgegart, muss ja nur noch in die Mikrowelle tun, aufwärmen und essen. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet an uns, unsere Verantwortung also, ist es nun das Vorbereitete auszuführen. Worum geht's hier? Es geht um Gehorsam. Gehorsam, etwas anzupacken, was schon vor dir liegt, und sagen, nimmst du's. Wer also denkt, man würde durch die Predigt der Erlösung aus dem Glauben an Jesus Christus als Gottes Sohn Gefahr laufen, das Erlösungswerk zu verscherbeln, der versteht die Veränderung aus der Beziehung zu Gott nicht. Also wer denkt, Freiheit in Christus wird ja durch diese unendliche Gnade, Vergebung all unserer Sünden, vergangene, aktuelle und zukünftige, gefährdet. Ja, wenn du das einem Christen sagst, dann geht er hier raus, dann ist er so, als hätte du ihm einen Freibrief geben zum Sündigen. Die Leute sündigen sowieso einen Freibrief. Ist er so? Du sagst ihnen, was du willst. Die tun's trotzdem. Du sagst ihnen, auf der B26 nach Darmstadt ist es 70, die fahren 100. Warum? Das mal sogar Christen. Ich bin auch heute 90 gefahren. Was ich damit sagen will, die Erkenntnis des Falschen hat noch niemand davon befreit, das Falsche zu tun. Im Gegenteil. Jemand hat, ich weiß nicht mehr wo, aber weil ich diese Geschichte leider, ich habe den Anfang verpasst, also kann ich weiß nicht, wo dieser Test stattfand. Mehrere Häuser mit einer Glasfront nebeneinander und an einem Haus steht, bitte keine Steine schmeißen. Da laufen die Kinder an den Häusern und dann sehen, gerade an diesem Haus steht, bitte keine Steine schmeißen. Da wollen sie probieren. Du stellst Menschen in einem Raum, da gibt's 10 Türen und an der einen Tür steht, bitte nicht betreten. Die vergessen die 9 anderen, die sind fasziniert von dieser einen Tür. Was ist dahinter? So ist es. Paulus sagt, das Gesetz ist da, um uns zur Sünde zu reizen. Oder andersrum, das Gesetz ist der Verstärker, der uns zeigt, dass wir Sünder sind und dass wir einen Erlöser brauchen. Es ist also gar nicht das Problem, Menschen zu erzählen, dass Gott Liebe ist. Denn wenn man ihnen sagt, was Gott alles nicht mag, werden sie es trotzdem tun. Es ist viel besser, dass man einem Christen zeigt, wie sauber er ist, dann mag er keinen Dreck nicht mehr. Wenn du einen Menschen nimmst und kleidest ihn von Kopf bis Fuß mit Weiß und dann stellst du einen roten Teppich hier und hier Matsch, wo denkst du, auf welcher Oberfläche würde er laufen wollen? Auf dem Teppich. Warum? Weil er die Wahrnehmung seiner Sauberkeit hat, oder? Nimmst du aber einen, der gerade vom Royal Ranger Camp kommt, eine Woche nicht geduscht hat, dem ist es egal, ob es einen Teppich gibt oder nicht. Der läuft einfach durch. Warum? Weil er so Dreck an sich hat. Nicht gegen die Royal Rangers, bitte. Es geht um das Bild. Also bitte nicht verwechseln hier, ja? Ihr wisst ja, was ich meine. Also es bringt viel mehr einem Menschen, einem Christen zu zeigen, wie sauber, wie rein er ist in Christus, dann ist er sich seiner Reinheit bewusst. Und dann wird das Falsche, das Schmutzigmachende abgelehnt. Die Nähe zu Gott heiligt, nicht die Handlung. Menschen wissen, was gut ist. Sie wissen, was schlecht ist. Sie tun aber nicht immer das Gute. Die dauerhafte Befähigung zu richtigen Handlungen, die dauerhafte Befähigung, also es geht ja nicht um die Handlung, sondern die Befähigung zu richtigen Handlung, ist ein Ergebnis. Das ist das Ergebnis der inneren Veränderung in uns durch den Heiligen Geist. Das nennt man auch Frucht des Geistes. Das Gute schaffen wir nicht. Das schafft Gott in uns. Also geht es darum, dass ein Christ das Wesen seines Retters und dessen Absichten entdeckt. Wenn ich ein Zweig bin, egal wie sehr ich mich quetsche, kommt daraus keine Frucht, solange der Zweig nicht mit dem Stamm verbunden ist. Wir bringen Frucht durch die Nähe, durch die Verbindung mit dem Stamm. Ich fasse zusammen, letztes Slide. Freiheit in Christus ist daher kein Freibrief zur Maßlosigkeit, sondern es ist ein Freibrief zum Dienst. Denn durch die freimachende Botschaft werde ich zu einem Freigemachten und als Freigemachter kann ich dienen. Ich werde befähigt zum Dienst. Das Erlösungswerk am Kreuz ist die Voraussetzung zur Befreiung. Das Erlösungswerk ermöglicht unsere innere Veränderung zu einem effizienten, ich liebe das Wort, und glaubwürdigen Zeugnis von Gottes Liebe. Nur wer Gottes Liebe lebt, erfährt in seinem Alltag durch die Nähe zu seinem Erlöser, kann erlöst leben. Nicht derjenige, der ständig hört, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Das ist keine Befähigung. Aber wenn du das, den Schatz zeigst, den ein Christ in Christus hat und ihn dazu ermutigst, diesen Schatz zu verwenden, dann machst du aus ihm einen fähigen und glaubwürdigen Zeugen. Und darum geht es. Es heißt ja nicht, geht hin und predigt die theologischen Handlungen aus der Bibel, sagt, geht hin, macht die Welt zu meinen Jüngern. Wodurch? Durch unser Zeugnis. Zeugnis ist das, was ich erlebe. Wenn ich es nicht erlebe, dann habe ich nichts zu erzählen. Und wenn ich Gott zu Gott nicht diese Nähe habe, dann werde ich auch nichts zu erzählen haben. Und ich wünschte mir, wir wären alle hier so ein paar bisschen freaky, crazy, wenn ich ja so Dortmund sehe und die Fantribüne, dann denke ich, der Deutsche ist begeisterungsfähig. Ja, der Deutsche ist begeisterungsfähig. Es ist die Frage, wovon er begeistert ist. Und ich möchte ein paar crazy people hier haben, so die, wenn sie hier rausgehen, ich weiß, mit wem ich zu tun habe, Gott ist so geil. Entschuldigung für diejenigen, die empfindliche Ohren haben, aber ein anderes Wort fällt mir nicht ein. Ist das so? So, wenn ihr denkt, es wäre mal gut, ein bisschen aufgefrischt zu sein, ich bete gerne für die Gemeinde, ich würde auch mal für euch beten, dass ihr wieder begeistert werdet. Ihr müsst nicht aufstehen, ihr könnt aufstehen. Ich würde beten. Vater, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für diese Befähigung. Ich danke dir dafür, dass du eigentlich schon all die Dinge, die wir tun sollten, vorbereitet hast. Und dass du uns auch noch dazu befähigst, dies umzusetzen. Und so danke ich dir für diese Vorbereitung. Ich danke dir für deine guten Absichten mit uns und freue mich auf Veränderung, die erlebbar ist, die sichtbar ist in jedem Einzelnen hier. Ich preise deinen mächtigen Namen. Amen.